Leuengebrüll. Der Tag mit dem Meret Sonnemann und Gästen aus dem Landgasthof Leuenwittikon.
Einen wunderschönen guten Mittag miteinander. Ich freue mich, Sie alle dürfen zu einer weiteren Edition Leuengebrüll begrüßen hier im Landgasthof Leuen. Heute mit einer Person, die ich würde behaupten, Generationen kann verbinden. Es ist Nadja Siegen von Wursus und Nadeschkin.
Grüezi miteinander, Soundcheck. Ich wollte noch nicht gerade absitzen, ist okay. Ich kann das nicht so gut im Sitzen reden.
Das ist okay.
Ich habe das Gefühl, ihr meint jetzt, ich sage jetzt du, ihr meint jetzt alle zu wissen, wer ich bin. Das mag sein. Aber ich weiß nicht, wer Sie oder ihr sind. Weil mein Vater sitzt da und der Shelley Baum war bei ihm mal im Geschäft 10 Jahre lang am Arbeiten und ich habe dort meine Hände kopiert auf dem Kopierautomat als Kind. Also so hat der erste Kontakt stattgefunden. Ich würde sagen, da hättest du gewusst. Und ich nehme jetzt mal an, ihr seid viel aus dem Bau. Darf ich mal die Hände aufhaben? Wer hat es zu tun mit Architektur, mit Bauleitung, mit Bauführung? Einfach, ich will es nur schnell wissen, wer das da ist. Jawohl. Gut. Und die anderen nicht. Das ist gut. Ich habe mal früher, wo wir noch nicht gut unterwegs waren finanziell, habe ich gemerkt, dass wir etwas Ähnliches miteinander haben, nämlich wir versteuern im gleichen Trakt. Kultur und Bau wird am gleichen Ort im Steueramt, weil wir auch Saisonier sind. Wir gehen auch über Grenzen. Also ich freue mich auf das Gespräch.
Also man merkt, du bist eigentlich auf der Bühne daheim, auch mit dem Publikum. Du hast vorhin gesagt, du hast mal deine Hände im Kopierer kopiert. Kann man auch schon als Kunst bezeichnen? Wie ist so ein bisschen deine Faszination entstanden für Theater?
Oh, das wie eine Faszination. Tatsächlich, ich habe viel Energie. Also mein Vater hat sehr oft gesagt, das ist nicht meine Tochter, sondern es ist ein Ruch. Und, also ich kann nicht gut still sitzen. Heute würde man wahrscheinlich sagen ADHS, aber mir ist gut gegangen damit. Ich weiß nicht, wie es ihm gegangen ist. Können Sie ihn heute noch fragen? Ich habe viel Energie und das braucht man auf der Bühne. Und ich kann aber ganz gut sitzen auch. Ich mache manchmal Regie, weil ich schaue einfach gern zu. Und genau, wenn jemand etwas übt und das nachher gut ist und man nachher das auf der Bühne schauen kann, ich finde das immer noch ein grossartiges Geschenk. Dass es Theater gibt und live und das wird auch mit KI nicht weggehen. Das finde ich noch schön zu wissen. Genauso wie man die Häuser immer noch brauchen wird, um drin zu wohnen. Weil virtuell hilft es ja nicht wirklich. Nein, ich habe mit ganz klein schon angefangen, Theater lieben und wollen auf die Bühne. Genau.
Ich finde es genauso wie du extrem wichtig, dass man Sachen auch noch live sehen kann. Es ist so ein bisschen greifbarer. Was ist für dich der grösste Unterschied, wenn du sagst, okay, hey, unsere Beiträge, unser Programm kannst du auch auf YouTube schauen, anstatt wenn du es live siehst?
Ja, live ist eben dreidimensional. Das heisst, alles, was im Fernsehen ist, ist quasi eine Bevormundung, weil ihr seht ja nur, was die Kamera aufzeichnet. Und ob jetzt die von links oder von rechts kommt oder von weit weg, ist ein extremer Unterschied. Und die Stimmungen nimmst du nicht wahr. Das heisst, wenn du Fernsehen schaust, willst du irgendwann aufs WC, willst du vielleicht noch ein bisschen Chips essen oder nimmst jetzt noch mal ein Glas Wein. Das würdest du im Theater nicht machen, weil das fällt dort auf. Und, und Theater ist einfach sehr unmittelbar. Also wir haben jetzt gerade die Serie Sau gespielt, letzte Woche. 3 Vorstellungen, jeweils 700, 800 Leute im Saal. Und es hat einen Unfall gegeben auf der Strecke nach Herisau, also auf der quasi Ost-West-Autobahn. Und es sind etwa 15 oder 25 Leute spät gekommen, etwa eine Viertelstunde nach Vorstellungsbeginn. Und das ist ein gefundenes Fressen für uns auf der Bühne. Weil wenn ihr 15 bis 20 Leute seht, so reinzulaufen, dann sieht man sie einfach gut. Und wir haben natürlich dann unterbrochen und sie willkommen geheißen und haben auch dem ganzen Publikum gesagt, schön, sind ihr endlich da. Und das haben dann alle im Chor gesagt. Das werdet ihr nicht mehr vergessen. Und ja, und das ist natürlich dann schön, dann kann man einen Abend lang das einbauen, dass eben 15 immer ein bisschen zu spät gekommen sind am Abend. Das heisst, wenn die zu spät lachen, kann man das auch wieder thematisieren. Und all das kann man nicht, wenn es aufgezeichnet ist. Also das ist einfach, live ist viel, viel, ich kann euch einfach sagen, es ist so viel schöner, live zu schauen jetzt bei uns. Wir haben Glück, dass wir auf diesen YouTube-Kanälen doch recht gut funktionieren. Aber ich würde sagen, es ist etwa 30% von dem, was wir sonst machen auf der Bühne, kann auf den 2 Dimensionen stattfinden. Also live ist wirklich nochmal anders. Hm.
Also es tönt auch sehr spontan. Ich mag mich so erinnern, ich habe das auch mal versucht mit Theater. Wir haben das 700 Mal müssen üben und dann habe ich es mir merken. Und es war ein gestandenes Programm. Ihr habt ja eigentlich ein Programm. Wie viel Raum für so diese Flexibilität oder Spontanität habt ihr dort?
Also ich sage jetzt etwas, wenn wir eine Produktion machen, mit dem Duo, dann nachher spielt die Produktion etwa 200 bis 400 Mal. Und zwar unter Umständen, also nicht nur Schweiz, sondern auch Deutschland. Manchmal gibt es auch Teile daraus, die wir auf Englisch machen. Die Leute denken immer, das ist doch langweilig. Aber es ist ja so, dass es wie beim Kochen ist, es gibt immer noch etwas, eine Zutat, die du nicht weisst. Und ob jetzt der Raum gross ist oder klein, ob jetzt Landpublikum drin sitzt oder Stadtpublikum, ob Deutsche drin sind, Norden ist ganz anders als der Süden. Im Süden muss man immer noch schauen, dass sie nicht mitreden. Im Norden sagen sie überhaupt nichts. Das ist extrem spannend. Ost-West in Deutschland extrem spannend. Österreich ist super spannend zum Spielen, weil einfach Graz ist ganz etwas anderes als Linz. Es ist wie wenn man etwas hat, ein Programm, wo man weiss, von A nach B, C, wir haben so unsere Punkte. Wir wissen, was wir sagen. Aber weil wir selber die Autoren sind, können wir es jeden Abend anders sagen. Und müssen sie jeden Abend anders sagen, weil es einfach bei jedem Publikum anders funktioniert. Also wir spielen eigentlich auf der Fantasie von dem, was die Zuschauer mitbringen. An Fantasie. Wenn sie keine Fantasie mitbringen, dann haben wir eher eine solide Show. Und wenn es ein Publikum ist, das recht kreativ unterwegs ist, kann es auch mal sein, dass wir am Abend eine Viertelstunde länger spielen und wir wissen gar nicht, woher die Viertelstunde kommt. Also.
Du hast jetzt gerade gesagt, Deutschland, Österreich. Du hast ja auch schon in anderen Sprachen gespielt. Tatsächlich fällt dir das leicht, das nicht in der Muttersprache zu machen?
Nein, es ist total schwierig. Also es ist sowieso nervig, auch jetzt auf Deutsch alles immer umzubauen. Es ist total aufwendig. Das würdest du am Steueramt nicht erklären können, weil es kostet mehr, als dass es bringt. Aber ganz ehrlich, für unsere gesunde Spielfreude ist das etwas vom Besten, dort hinzugehen, wo man dich nicht versteht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stück erfinde, ein stündiges Stück auf Englisch, und ich bin okay, gut unterwegs Englisch, aber Humor ist ja noch mal schwieriger. Wenn ich mit meiner Frisur sage, I'm having a bad hair day, ist das, finde ich, lustig. Aber die wissen ja dann nicht, ob ich weiss, dass das ein Witz ist. Also die wissen ja dann nicht, ob ich schlecht Englisch gerade rede oder ob ich bewusst einen Joke mache über die Sprache. Und darum können wir auf Englisch oder auch, wir haben auch mal Italienisch probiert mit dem Knie, können wir nicht so die Zwischenböden bespielen, die wir sonst so gerne haben. Wir sind sehr gerne mehrschichtig unterwegs. Man kann unsere Stücke relativ flach schauen. Oder man kann drunter tiefer schauen und tiefer schürfen und dann merkt man, dass wir noch ganz viel drunter haben. Also jetzt im neuen Stück haben wir zum Beispiel das unsägliche Thema Wokeness ist drin, aber auf eine Art, wo es wirklich lustig ist, sage jetzt mal, meinte ich. Aber man kann auch einfach sehen, zwei Figuren, die nicht wissen, wer es anfangen soll. Weil der eine sagt, du darfst anfangen und der andere sagt, du darfst nicht sagen, ich darf anfangen, weil das ist ja wiederum, dass du meinst, dass du könntest anfangen. Was ich nicht lässig finde, weil ich will einfach anfangen können. Und ich würde eigentlich gerne sagen, ich fange an. Aber das kann ich nicht, weil du ja sagst, du darfst anfangen. Also ihr seht das Problem. Und das ist etwas sehr Tolles. Wenn ich das auf Englisch mache, wird es unglaublich schwierig. Aber wir haben natürlich eine lässige Sache, wie zum Beispiel die Uhu-Hai-Witze, die ursprünglich mal durchdringend erfolgreich waren. Die haben wir nur erfunden, eigentlich, weil wir herausfinden, wie tief kannst du im Niveau gehen. Also wie schlechte Witze kannst du erzählen, dass die Leute endlich gehen. Weil wir hatten ein Stück, wo der Auftrag war, nach 6 Minuten, wenn wir die Leute loswerden. Und das war so ein Test, den der Regisseur mal wieder mit uns machen wollte. Also haben wir die Witze erfunden. Und die sind wirklich nicht lustig, wenn du die weiter erzählst. Aber in dieser Situation, wo du willst, dass die Leute gehen, wirst du nur blöder mit dem Uhu und dem Hai. Und ich meine, es sind so absurde Witze, wenn der Hai im Fluss sitzt und spielt Klavier und der andere sagt, was machst du? Und er sagt, ich spiele Bach im Fluss. Das sind ganz komische Witze geworden und sie sind sehr absurd geworden. Der Uhu, der fliegt und der Hai, der fliegt und der Hai sagt, ich fliege, weil ich mache gerade einen Workshop. Ihr findet es jetzt lustig, aber wahrscheinlich, wenn das jemand anders auswendig lernt, ist es nicht lustig, weil es ist die Situation, die es lustig macht. Und noch lustiger ist es, wenn ich dann den Engländern erzähle, dass Shark und Owl lustig ist, wenn der Owl und der Uhu und der Hai, weil Hai heisst ja Shark und nicht Hoi. Und nur schon dort fängt es an, dass es nicht geht. Du kannst den Witz nicht übersetzen, aber 10 Minuten lang versuchen, einen Witz oder mehrere Witze, die im Deutsch funktionieren, auf Englisch zu erzählen, ist extrem lustig für die Engländer. Das hat wahnsinnig gut. Also es ist nicht mehr die gleiche Nummer. Du musst es komplett ändern. Aber weil die Situation so grotesk wird, funktioniert es. Und das ist extrem gut für unser Material. Das heisst, «Uhu Hai» ist viel, viel besser retourgekommen aus England, als es einfach geblieben wäre, wenn wir es nur auf Deutsch gemacht hätten. Und das ist super. So muss man es machen, weil sonst kommst du nicht vorwärts.
Es ist auch extrem spannend, auf was für Ebenen du eigentlich wirklich Wörter kannst brauchen oder Sprache. Es ist ja Kommunikation noch viel mehr als Sprache. Du sagst, es kommt auch noch auf die Situation drauf an. Was hast du aus diesen Erfahrungen im Ausland können mitnehmen? Vielleicht fürs Theater, aber auch für dich persönlich?
Also das Ausland ist einfach gut, weil wir in der Schweiz nicht merken, wie safe wir sind. Im Ausland, wir haben in New York einmal wollen produzieren und haben auch produziert in New York in den Anfangs 2000er Jahre. Und dort haben wir schön, wie man es macht als Schweizer, man geht voraus hin, ein Jahr, halbes Jahr vorher, macht ein bisschen Reko und lernt Leute kennen. Dann hat man einen Raum, wunderbar, in der Nähe von der Sixth Avenue. Also es ist alles safe dort oben, weil wir nicht Lower East Side, das war noch nicht so sicher gewesen. Also haben wir einen schönen Raum gehabt, den haben wir sogar schon angezahlt, fast zu 80%. Und als wir ein halbes Jahr später gekommen sind, ist das Gebäude vom Raum nicht mehr gestanden. Es hat uns aber niemand vorausgesagt, dass wir jetzt ganz nebeneinander sind. Also sie waren nett und haben uns dann einen anderen Raum gegeben. Allerdings war es dann schwierig. Aber eben das ist das Ausland. Und wenn wir im Ausland spielen, haben wir Verträge, die zum Teil anders, sage jetzt mal, anders verstanden werden. Also, aber es gibt immer wieder Lösungen. Also Highlights zum Beispiel, das war unser erstes Nummerprogramm. Vorher haben wir ein Theaterstück gemacht. Nach 10 Jahren sind wir in Wien angekommen und die Bühne war etwa so gross wie die. Und unser Bühnenbild hat 6 Meter auf 4 Meter gehabt. Und dann haben wir gewusst, wir haben jetzt 24 Stunden Zeit, um zu überlegen, was wir auf dem Nudelbrett zeigen können, weil die Vorstellungen waren ausverkauft. Und dann haben wir einfach Nummern zusammengerührt, die auf, sagen wir mal, 2x3 Meter funktionieren. Und lustigerweise ist das unser erstes, wie soll ich sagen, Goldesel war, das Highlights-Programm mit diesen seltsamen Witzen, mit diesen seltsamen Geschichten, die einfach, du hast uns in eine Ecke stellen können. Und wir haben 2 Stunden lang funktioniert. Das haben wir in Wien auf einem Nudelbrett erfunden, innerhalb von einem Tag, weil wir müssen, weil sie die Vertragsbedingungen nicht eingehalten haben. Und so ist das in der Kultur. Und wenn du im Ausland bist, lernst du immer so Zeugs, wo aus der Not etwas generierst, das du nachher extrem brauchen kannst. Also ich finde das Ausland super. Und anstrengend.
Aber gleich hast du offenbar sehr viel mitnehmen. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, vielleicht haben wir alle das Gefühl, wir kennen dich, weil wir Nadeshkin kennen. Was ist denn der grösste Unterschied? Oder was hast du das Gefühl, wie unterscheidet sich Nadja von der Nadeshkin? Das ist ja eine Figur, die du geschaffen hast.
Also Nadeshkin ist eine Clownsfigur. Das möchte ich vielleicht schnell erklären. Schauspieler haben einen Text. Und sie reden meistens im Dialog. Das heisst, wir reden so und ihr seht das Profil des Schauspielers. Es ist ganz selten, dass ich dich anschaue und jetzt schaue ich euch an. Okay, jetzt schaue ich euch wieder an, jetzt schaue ich wieder da. Und ein Schauspieler bleibt in dieser Ebene und ein Clown schaut sie an und schaut raus, schaut wieder da hin. Sie hat genickt, haben das gemerkt? Ich schaue noch mal. Jetzt lachen sie sogar, haben sie gemerkt? Ich finde es auch lässig, ich lache auch mal. Und jetzt lacht ihr. Also das ist Clownsarbeit. Wir arbeiten mit dem Bruch von dieser Wand, die der Schauspieler eigentlich hat. Das heisst, für uns ist es zum Beispiel total brutal, wenn das Publikum zu weit wegguckt. Wir haben sie gerne näher. Für einen Schauspieler ist das der Horror. Der hat sie nicht gerne näher, der hat sie lieber weit weg. Also das sind 2 ganz andere Handwerke. Und jetzt Nadeshkin. Für mich ist so ein Mutpaket. Also die kennt nichts. Die ist unverfroren manchmal, sehr maskulin unterwegs. In den ersten anfänglichen Jahren war sie extrem burschikos. Sie hat sich jetzt ein bisschen verändert. Aber sie ist grundsätzlich 100-mal mutiger und frecher wie ich privat. Weil privat weiss ich ja, es gibt Regeln. Also ich habe zum Beispiel sicher bis 30 nicht gewusst, wie zuhören geht. Das musste ich dann wirklich lernen. Und auf der Bühne stört das nicht, das merkt niemand, dass man nicht zuhören kann. Und ist ja festgeschriebener Text, fällt nicht auf, aber ich habe wie lernen, ganz normal mit Umgang, einfach normale Regeln lernen. Und Nadeshkin kennt die Regeln nicht, ignoriert sie. Und durch das ist sie so frech, aber sehr authentisch und lustig. Und dem folge ich. Und ich probiere, ja, es wäre ein einfaches Leben, wenn ich so wäre wie Nadeschkin, aber das bin ich nicht.
Aber was hast du vielleicht trotzdem durch Nadeschkin über dich selber gelernt? Und gesagt hast, okay, ist ein Punkt. Das habe ich vielleicht nicht gewusst. Das habe ich durch die Figur erfahren und habe ich vielleicht ins Leben aufnehmen können.
Ja, sie ist ja nicht jemand anders. Also, sie ist einfach ein Teil von mir. Was ich lerne in der Theaterarbeit, ist, dass du persönliche Probleme an Haken hängen für ein paar Stunden. Weil dort wartet es ja dann wieder nach der Vorstellung. Also, wenn du, zum Beispiel, du bist Tierärztin. Und ich hatte 13 Jahre lang einen Hund auf Tournee dabei gehabt, und das war super. Weil immer dann, wenn es mich einfach langweilig im Gespräch hat, konnte ich sagen, ich muss schnell mit dem Hund raus. Und ich konnte immer an die Luft wegen dem Hund. Und der Hund ist wichtig geworden. Wenn ich jetzt den Hund da hätte, hätte er jetzt einen Stuhl und ein Mikrofon und würde mit der Zeit geinen. Und das ist so lustig. Weil jedes Gespräch wird irgendwann ein bisschen langweilig und dann geinet der Hund. Und das ist einfach lustig. Der macht das ja nicht extra, aber er ist einfach lustig. Und wo der gestorben ist, musste ich am Abend spielen bei Schweizer Lacher oder so. Eine riesige Geschichte, Millionen Einschaltquote. Ich habe wirklich traurig war. Ich weiß nicht, wer da innen weiß, wie das ist, wenn ein Hund stirbt. Man verliert ganz viel Geräusch, man verliert ganz viel. Irgendetwas bricht weg, ist mir zum ersten Mal passiert. Und dann musst du die Trauer aufhängen an den Nagel, weil das interessiert die Leute draussen überhaupt nicht. Und die Kamera ist dann wahnsinnig nahe. Also so wie jetzt das Gesicht, das er von mir vorher gesehen hat, kannst du richtig auf die Falten schauen. Weil sie ist so gross, ich bin gar nicht so gross, es ist viel kleiner, aber das Bild da ist so viel grösser gewesen. Und jetzt hast du eine feste Trauer und weißt genau, es kommen 7 Kameras auf dich zu und du darfst das nicht vermischen. Und die Trauer ist nicht weniger wichtig, nur weil du sie an den Haken hängst. Sie ist einfach einen Moment lang nicht da. Das habe ich gelernt und das hilft mir manchmal im Leben. Also es ist nicht so, dass man, weil man etwas einfach auf die Seite schiebt, oberflächlich wird in dem Moment. Man ist lediglich, man tut den Fokus auf etwas anderes richten. Und das müssen wir im Schauspiel die ganze Zeit. Wir müssen den ganzen Weltschmerz immer weglassen und die ganzen familiären Geschichten müssen weg. Weil wir gehen jetzt auf die Bühne und die Leute haben gezahlt und wollen 2 Stunden lässig haben. Und das versuchen wir zu erfüllen. Das lehre ich immer von der Nadeschkin.
Es klingt nicht ganz einfach, ehrlich gesagt. Ich kenne es nur eben, du hast gesagt, ich bin Tierärztin. Wir erleben viele schöne Momente, wir erleben sehr viele traurige Momente tatsächlich. Und ich glaube, etwas, was vielen schwerfällt, ist genau die Distanz. Ich würde nicht sagen, es ist etwas Schlechtes, Distanz, sondern positiv konnotiert, dass du kannst sagen, ich kann einen Moment das an den Nagel hängen, sozusagen, und ich nehme es wieder auf und kann es dann vielleicht auch verarbeiten, weil du eine gewisse Distanz hast, die dir vielleicht ein bisschen hilft. Oder wie siehst du das?
Es ist ein Spiel, es sind Regeln. Also wenn ich jetzt auf die Bühne stehe, dann weiss ich doch, ich muss doch etwas machen, dass ihr einen spassigen Tag habt, dass das ein guter Anlass war. Der Schelli will, dass es so gut ist, dass nachher alle anderen auch noch ausverkauft sind. Also wir wollen doch, es ist ein gewisser Druck da. Und also muss ich doch auch den Deal abmachen. Ich will auch etwas unterhalten. Ich erzähle euch etwas von meinem Leben. Aber ich erzähle es nicht schwer. Also wir gehen jetzt nicht in das Schwere, weil das Schwere bringt uns jetzt gerade nichts. Also stellt euch vor, in der Probe, wir proben etwas und es geht um einen Streit. Und der Urs tut mir Schlötterlings anhängen und wird richtig frech. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, das meint er privat, haben wir ein Problem. Weil wir sind doch, also darum schreibt man bei der Probe einmal her eine Probe, weil sonst meine die Leute haben psychische Anfälle dort drin. Also das geht nicht, wenn man sich anflucht und wenn man böse wird miteinander und das ist Arbeit, das ist Theaterarbeit, dann ist das der Deal. Ich meine es nicht ehrlich, aber ich steige Vollgas ein. Und das ist gut, wir haben verschiedene Hüte an. Ich meine, jemand, der Bauführung macht, ist ganz ein anderer Hut, als wenn er zuhause dem Kind gute Nacht sagt. Es ist der gleiche Mensch. Aber es sind andere Rollen, die man spielt.
Ja, ich glaube, das ist auch noch wichtig, dass man das wirklich kann differenzieren. Du hast gerade den Urs noch erwähnt, ihr arbeitet seit Jahren zusammen. Es sind bald 40 Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe,
wo unterwegs sind. Ja, ich bin auch schon alt.
Ja, das hat jetzt, das tut nichts zur Sache. Alter ist auch nur eine Zahl, so grob gesagt. Aber eben, ihr seid lange zusammen unterwegs, ihr habt viel zusammen gemacht, ihr seid jetzt mit dem 11. Programm unterwegs. Wie hat sich eure Zusammenarbeit vielleicht auch ein bisschen entwickelt? Was ist daraus entstanden? Was hat sich verändert? Und wie habt ihr so lange zusammenarbeiten
können? Also ich denke, der Hauptgrund, warum wir so lange zusammen sind, ist, dass der Urs schon nach 3 Monaten hat hören wollte. Also aufhören ist bei uns ein Thema, das eigentlich mitläuft. Weil die Möglichkeit des Aussteigen haben wir immer. Da ist wieder etwas Gleiches wie mit dem Bau. Wir arbeiten auf Handschlag. Also Urs und ich, wir haben keinen Vertrag. Wir sind eine einfache Gesellschaft. Wir haben keine Verpflichtung, obwohl wir jetzt schon das 28 zusammen planen. Das ist ein Widerspruch, aber der funktioniert bei uns. Und ja, das Aufhören ist übrigens nur einen Moment lang zurückstehen und überlegen, bis dahin, wie war es? Reflektieren, zurückschauen und dann wissen, so mache ich es, damit es jetzt wieder mein nächster Schritt besser wird. Also Aufhören hat immer, ist der erste Schritt, um nachher wieder anfangen. Und das ist etwas sehr Gesundes. Plus, wir lernen uns sehr viel Freiraum. Also der Urs hat irgendwann gemerkt, zum Beispiel in einer Produktion Solo hat die geheißen, die haben es in New York gemacht, eben in dem unsäglichen Raum. Dort sind die Ideen von dem Kunsthofraum auftaucht. Also wir haben dort ihn als Performer gehabt und mich als amerikanische Queen. Ich hatte Stretch-Limo, Reichtum, Liebwächter und er war der verkümmerte europäische Performance-Künstler, der etwas gemacht hat, das niemand interessiert. Unter anderem hat er Bilder aufgeräumt und man gemerkt, das ist eine Idee, die auf der Bühne weniger gut funktioniert wie in einem Buch. Also hat dort die Idee angefangen, dass er Kunst aufräumt und wir haben das wie abgezwickt. Und jetzt wäre es potenziell da, dass man sich verstreitet, dass ich sage, nein, ich habe auch Ideen gehabt zu dem Buch und ich wäre auch Teil davon. Nein, das war seine Idee, sein Buch, das war ein Nebengleis, ein grosses mittlerweile. Er ist erfolgreich weltweit, in allen Museumsshops sind seine Bücher. Und wir geben uns die Freizeit und die Freiheit, dass wir das dürfen. Ich darf in der Zwischenzeit dafür immer gut tanzen, weil ich tanze wahnsinnig gerne. Ich kann nicht gut sitzen und ich könnte nicht ein Buch machen, ehrlich gesagt. Ich hätte die Geduld nicht. Darum ist es schon gut, dass er die macht. Er hat jetzt schon 5 draussen. Und die Freiheit lassen wir uns. Ich glaube, das ist so das Nonplusultra. Freiheit lassen, ab und zu über das Aufhören reden, neu anfangen. Und das Dritte, wir suchen nicht Harmonie. Also in den Beziehungen, Liebesbeziehungen sucht man die Harmonie. Wir suchen nicht unbedingt den Streit, aber wir suchen die Andersartigkeit. Weil alles, was gleichförmig ist, ist auf der Bühne nicht interessant. Auf der Bühne sind verschiedene Ansichten, verschiedene Perspektiven. Spannend, Gleichförmigkeit auf der Bühne ist relativ schnell langweilig. Und wir machen es ja dann schon. Wenn wir synchron sind, dann sind wir genau gleich. Also das ist dann die Ausnahme, die dann die Regel bestätigt. Aber grundsätzlich suchen wir nicht die gleiche Haltung, sondern wir versuchen, jegliche Art von Haltung abzudecken mit unseren Stücken. Darum sind wir, glaube ich, auch breit erfolgreich, weil wir immer alle Ansichten thematisieren, nicht nur eine von jemandem.
Ihr nehmt auch sehr viele Einflüsse auf. Ich meine, mittlerweile, man hat auch überall Inputs. Oder hast irgendwie, nur schon wenn du in Zürich ins Tram einsteigst, hast du ganz unterschiedliche Personen. Und wer gerne People Watch, so wie ich das einmal mache, dann fallen ganz viele Sachen auf, auch an diesen Leuten. Woher nehmt ihr so ein bisschen die Sachen, die sagen, okay, das nehmen wir in ein Programm auf? Wo nehmt ihr eure Einflüsse her?
Also sicher das Beobachten. Wir sind aber das Dritte. Wir haben noch den Tom, der erst seit 38 Jahren am Duo hilft. Wir schreiben Texte und meistens im Moment können wir sie online schreiben und alle können gleichzeitig schreiben. Dann siehst du so andere, die dort plötzlich im Satz rumwurschteln. Also wir haben Ideen, rühren die rein. Wenn mindestens 2 dranbleiben, dann geht die Idee irgendwie weiter. Wenn sie verändert, landet sie im Kübel und der Kübel ist dort, wo wir am meisten suchen. Also alle unsere Stücke entstehen aus dem weggeworfenen Material. Was die Gesellschaft wegrührt, interessiert uns. Weil es muss einen Makel haben dran, dass es weggeworfen wird. Und darum interessiert es uns in der Komik. Wir sollten ja spiegeln. Die Gesellschaft spiegeln. Also tun wir die Themen, wo man grundsätzlich versucht zu vermeiden oder wegzusperren, die nehmen wir genau. Und das ist Beobachtung, ja. Und das Dritte, wirklich Elend. Wir arbeiten ewig. Also wir sind wirklich pingelig. Alle haben einen unglaublichen Anspruch. Es ist eine mühselige Arbeit. Ein Stück braucht 4 Jahre, bis es auf der Bühne ist bei uns. Also das ist eine strenge Arbeit. Dann müssen wir noch 20 Mal mit Publikum testen. Ganz schwierig in der Schweiz. Die Schweizer wissen nicht, was eine Testvorstellung ist. Nein, das ist unglaublich. Du kannst mir sogar die Vorstellung schenken. Du kannst sogar sagen, das Billett ist gratis. Wir wollen nur eure Reaktionen. Wir wollen herausfinden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Vergiss es, der Schweizer will Qualität. Der will, dass es verhebt. Und das müssen wir im Ausland machen meistens. Weil eben Tryout, Testvorstellung, Preview, das verstehen ist ganz schwierig, ist keine Tradition in der Schweiz. In der Schweiz ist alles, was auf der Bühne läuft, ist perfekt. Und der Prozess dann als Komikerin oder als Clown, wir brauchen halt, eben, ich brauche da geht's, da ist weiter, da geht's. Feedback habe ich nicht im Proberaum. Ich kann mir vorstellen, dass etwas lustig ist. Aber ob es dann lustig ist, entscheidet das Publikum, weil das lacht oder lacht nicht. Also wir brauchen Tryouts jetzt. Fürs Neue haben wir 20 Mal geübt.
Okay.
Mhm. Und wenn Sie es clever anstellen, das nächste Mal kommen Sie doch an einen Tryout, dann finden Sie uns schlechter als sonst. Irgendetwas war nicht so gut. Und dann 10, 20 Stunden später noch mal schauen, ist sehr spannend.
Also sieht man auch so ein bisschen die Entwicklung, oder? Wie oft haben die es, dass ihr eine Idee habt, die ihr eben vielleicht in einem Tryout macht und sagt, nein, irgendwie gefällt uns das nicht mehr?
Das ist etwas anderes. Das ist cool. Wir haben es gut. Wir können alles, was auf der Bühne ist, irgendwie brauchen. Weil es ist gar nie so entscheidend, was wir machen, sondern das Wie ist entscheidend. Also ich habe noch eine Regie, die ich mache. Seit über 20 Jahren arbeite ich mit einem Trio aus Bern. Die heissen Starbucks Comedy. Die gehen im Moment international durch die Decke. Die sind unglaublich gut unterwegs, haben keine Sprache. Dort ist die ganze Komik nur über Situationskomik. Und dort ist zum Beispiel das Brutalste für mich als Frau in der Regie, wenn die drei zum Beispiel drei Gummipuppen auf Probe mitbringen. Drei Susis auf der Probe. Und ich weiss genau das, finde ich nicht lustig. Ich weiss gar nicht, wie anfangen. Und am Schluss, einmal mehr, irgendwie haben sie das jetzt halt wollen. Und ich musste mich recht verbeugen. Und am Schluss ist das so eine unglaublich lustige Nummer geworden, weil wir haben die Fräuleins angelegt. Wir haben geschaut, dass es ihnen gut geht. Ich habe ihnen gezeigt, wie man umgeht mit ihnen, nett nämlich. Und man tut sie auch fragen, ob sie mitmachen wollen oder nicht. Also es ist so grotesk geworden. Und dann haben sie Rock'n'Roll-Tanz mit ihnen. Und das ist die schönste Rock'n'Roll-Persiflage ever. Es ist immer noch heute eine meiner Lieblingsnummern. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe. Also das Was ist gar nicht so entscheidend. Das Wie ist immer ein ganz grosses Geheimnis. Und das ist anders als im Bau. Ihr müsst einfach das machen, was auf dem Plan steht.
Ja. Ihr habt noch etwas auf Instagram, wo ich bei meinen Recherchen ist mir das aufgefallen und mein Freund hat mir tatsächlich einen Beitrag gezeigt von euch. Dort ist es um die SRG-Initiative gegangen. Wolltest du mir schnell euren Hintergrund dazu erläutern oder warum ihr euch für ein Nein ausgesprochen habt?
Ja, wir leben in der Schweiz und eben dadurch, gerade dadurch, dass wir eine von diesen ganz wenigen Gruppen sind, die noch außerhalb der Schweiz touren, merken wir halt immer wieder, wie der Kulturjournalismus im Ausland unterwegs noch ist oder wie es den noch gibt. Es gibt noch ein Feuilleton in Deutschland, es gibt noch einen Kulturbund, nicht überall, aber es gibt das alles noch. Es gibt auch Wissensbund und so, es gibt noch Zeitungen, es gibt alles online auch. Aber in der Schweiz ist wie in den letzten 10, 20 Jahren extrem vieles verschwunden. Man hat es gar nicht so recht gemerkt und plötzlich ist es weg. Also in der Kultur ist es brutal. Also wir haben eine Premiere jetzt gehabt und wir haben Glück gehabt, dass eine Journalistin von CH Media geschrieben hat, der hat es gefallen. Eigentlich Wunder. Nachher bist du in 10 Zeitungen Titel. In allen anderen hast du aber nicht stattgefunden. Und früher ist noch nicht so lange her, sind etwa 7 Leute geschrieben. Es hat verschiedene Meinungen gegeben auf mein Produkt. Und die Meinungen hat es gegeben und die sind gut gewesen und die sind sehr oft diametral auseinander. Also wenn ich heute eine Premiere mache in der Kultur, kann mich ein Journalist verreissen und mein Produkt ist kaputt, weil sie es alle gelesen haben. Es ist aber nur eine Meinung. Und das ist einfach jetzt mal in den Printmedien passiert, schleichend in den letzten 15 Jahren. Dann haben wir eine Pandemie gehabt, wo anderthalb Jahre lang nichts anderes gesagt worden ist, dass die Kultur ist nicht systemrelevant ist. Wir sind nicht systemrelevant. Wir sind es nicht. Das haben wir ganz lange gehört und haben nichts arbeiten können. Ich will nicht klönen, mir ist gut gegangen, ich hatte Ideen. Aber das Wichtige ist jetzt, jetzt gehen gerade alle ein. Es geht ein Zirkusprojekt gerade in Bern ein. Es geht in Basel ein Riesenprojekt, das seit Jahren gut gegangen ist, geht ein. Es gehen ganz viele Sachen ein. Niemand schreibt darüber, nicht weil es nicht interessiert. Es gibt keinen Journalismus mehr, der das thematisiert. Es geht im Moment ganz vieles nicht mehr. Und ich könnte manchmal aufheulen, warum es das nicht mehr gibt. Und jetzt ist G&G weg. Gesichter Geschichten hat die letzten 5 Jahre endlich mal ein bisschen gedreht und nicht nur Glanz und Gloria gemacht, sondern Geschichten und Sachen, Hintergrundgeschichten. Wenigstens, ich würde sagen, von diesen 25 Minuten täglich sind wenigstens 7 Minuten gewesen für kleine kulturelle Sachen, die es nicht schaffen, die 10 vor 10 und nicht schaffen, die Tagesschau, weil das müssen sie gar nicht. Aber das ist jetzt auch weg. Das ist jetzt abgebodigt. Das muss man sich einfach bewusst sein. Das ist ein Reichtum. Wir haben eine unglaublich reiche Schweiz. Und der Reichtum, die Leute fragen mich, sind wir noch auf Tournee? Und ich meine, ich bin voll auf Tournee. Ich mache meine 80 Shows im Jahr. Aber die Leute schauen ja nicht mehr an ein Plakat an, weil sie schauen aufs Handy. Und das muss man sich einfach reinziehen. Ich kann nicht am Morgen das Handy nehmen und sagen, hey, guys, ich bin im Fall super und ich mache eine tolle, tolle Produktion. Das machen zum Teil Leute wie Patrick Frey. Macht das. Und es tut mir in der Seele weh. Das sind doch nicht wir Schweizer. Wir machen doch nicht uns selber zum Pfau. Wir brauchen jemanden, der die Kamera drauf hat, so wie er. Er macht Bilder. Weil wir können die guten, richtig guten Bilder können wir nicht. Das können die, die es können. Und wenn wir das alles in die freie Wirtschaft geben, dann wird das am Schluss nur noch zeigen, wo am meisten Geld macht. Und eben, dann macht es nicht mehr Sinn, ins Ausland zu gehen. Ist alles in der Kultur macht ganz vieles am Anfang nicht Sinn, weil es kein Geld bringt. Und macht eben doch Sinn, weil man es machen muss. Es gehört zum Weg. Also wenn man an einem Picasso gesagt hätte, musst die Sonnenblumen nicht so lange malen. Ich meine, der hat 40 Mal Sonnenblumen gemalt, hat alles gemüllt, er hat es 41 genommen und das hat er verkauft. Aber es ist eine totale Verschwendung. Ich meine, hallo, der hat 40 Bilder gemüllt für eins. Und das würde man heute sagen, heute wird man nur das eine. Und die Kultur funktioniert nicht stringent. Und die Medien, wenn die nur noch auf das den Fokus haben, wo jetzt gerade erfolgreich ist, dann verlieren wir ganz, ganz viel. Darum haben wir uns stark gemacht für ein Nein. Und es wird wahrscheinlich vier Jahre heben und dann ist es wahrscheinlich wieder eine Diskussion. In vielen Ländern wird es über die Steuern abgeholt und dann hätten wir die Diskussion vom Tisch. Ja.
Du hast richtig gesagt, es geht viel Vielfalt verloren, es gehen kleine Sachen vergessen. Aber vielleicht etwas, was mir auch nicht bewusst war, ist, dass für viele Leute die Infos nicht verfügbar sind, unter anderem zum Beispiel Gehörlose.
Ah ja, das ist noch etwas. Ich habe noch das Privileg. Wir arbeiten seit 20 Jahren immer mit der Gehörlosen-Community zusammen, weil das ist auch eine Fremdsprache, die mich interessiert, mit Gebärden. Die reden eben in Bilder. Wahnsinnig lustig. Die haben auch viel Humor, weil sie meistens Fehler machen in der Gesellschaft. Also wenn ein Zug eine Umleitung erlebt, zum Beispiel, kommt das ja über den Ton. Es wird gesagt, dass der Zug nicht weiterfährt und man muss aussteigen. Und die Einzigen, die hocken bleiben, sind die Gehörlosen. Ja, das ist für uns sehr lustig, aber für sie nicht. Und die zum Beispiel, wir sind nicht in der EU. In der EU ist die Regel, dass man alles, was News ist, muss übersetzen in Gebärdensprache. Weil was man auch nicht weiß, ist, dass die Gehörlosen nicht unbedingt lesen können. Je nachdem, wie es im Hirn ist, können sie nicht. Gesprochene Sprache oder geschriebene Sprache beinhaltet etwa 50% Wörter, die für Gehörlose keine Bilder beinhalten, dann verstehen sie das Wort nicht. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, ich bin jetzt zu spät, weil es hat einen Unfall gegeben auf der Autobahn, dann sagt ein Gehörloser, redet so, Entschuldigung, ich zu spät durch viel Verkehr. Also der redet so, das ist die Sprache der Gehörlosen, darum brauchen die Gebärdensprache und nicht Untertitelung. Und Untertitelung hat im Fernsehen zum Beispiel erst seit 10 Jahren angefangen stattfinden. Also mehr Gebärden meine ich, mehr Gebärdensprache für Wissenssendungen. Der Auftrag vom Bund ist nur eine einzige News-Sendung pro Tag zu übersetzen in Gebärdensprache. Seit 10 Jahren haben sie mehr bekommen und das wäre das Erste gewesen, das abgebaut worden wäre, wenn jetzt die angekommen wäre. Also die Community hat jetzt endlich ein bisschen mehr und das hat man gerade wieder weggenommen. Und jetzt wird das nicht weggenommen, jetzt haben sie es noch. Jetzt bin ich sehr froh. Das sind so Sachen, die du erst, das weißt du nur, wenn du drin bist. Oder wir haben das Glück, dass das sofort an uns ankommt. Also, wo die Initiative kam, haben wir schon den Gehörlosbund am Telefon gehabt. Sie haben schon Angst gehabt, dass jetzt da ganz vieles verloren geht. Genau. Neben den Informationen noch wichtig.
Darum ist es ja, glaube ich, auch so wichtig, dass man verschiedene Inputs hat, dass man genau vielleicht so Sachen auch erfährt. Darum danke, Nadja, hast du uns da den Einblick noch gegeben. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich und dann dürfen Sie alle natürlich auch noch eine Frage stellen. Und zwar, was erwartet man vielleicht nicht von dir als Nadja, wenn man jetzt nur Nadeschkin kennt?
Ich bin eine ganz normale Mami, habe einen 15-jährigen Teenager zu Hause, der mir das Bad blockiert am Morgen. Ich mache manchmal Fetten, lade die ganze Familie ein an Weihnachten. Ich bin ganz ein normaler Mensch, bin ich auch. Ich muss auch zum Zahnarzt manchmal. Einfach so, das ist alles ganz normal. Ich bin einfach manchmal im Rhythmus ein bisschen verschoben, weil ich die Nacht arbeite und dann am Morgen schon anfange. Und eigentlich immer arbeite. Aber ich bin ja freischaffend, dann arbeitest du auch, wenn du frei hast.
Danke vielmals für all die guten Inputs von dir. Ich möchte Ihnen noch die Möglichkeit geben, noch eine Frage zu stellen, die wir vielleicht noch nicht abgedeckt haben.
Die Frage aus dem Publikum. Ihr redet unglaublich perfekt synchron miteinander, wenn ihr auf der Bühne steht. Wie trainiert man so etwas?
Wir üben das über das Ohr. Die Synchronität hat mit dem Atem zu tun. Also wir lernen eben auch nicht nur das lernen, synchron, was man sagt, sondern auch noch schnaufen, das Lachen. Also ich erzähle jetzt, ich tue ein Beispiel. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, Entschuldigung. Jawohl. Entschuldigung. Also so etwas ist jetzt ein alter Text, darum kann ich nicht mehr so. Aber das ist ein Text, den ich dann lerne. Ja gut, schön, nein, sorry. Ja, ich, Entschuldigung. Das lernen wir. Also wir lernen nicht nur die Wörter, sondern alles. Und das ist recht gut, wenn du es übers Ohr machst. Also ja, man muss in einem Schnutz sagen, klare Flöbratsche, kommt oben von der Pautrombose. Genau, und das, wenn ich mir überlegen würde, was ich da sage, würde es nicht gehen. Aber das Ohr kann es, also über das Ohr kann ich es. Und dann kann ich sagen, klare Flöbratsche, kommt oben von der Pautrombose. Und dann wird das lustig, weil ich erzähle gerade, dass ich nicht weiss, wie es heisst. Oder, in dem Ganzen. Und habe vor mir ein Orchester. Und das lerne ich über das Ohr. Früher mit dem Hund. Verrissen. Was einem Image nicht hilft, dass er durchgeknallt ist.
Weitere Fragen?
Ich wiederhole es nochmal. Die Person hat gesagt, ich habe den Eindruck, die letzte Vorstellung, die ihr gemacht habt, war nicht so politisch. Findet ihr das auch? Also man spürt das eine oder das andere raus, aber alles in allem sind ihr eher apolitisch.
Ist das der Tanz der Zuckerpflaumenfähre gewesen? Oder Perspektivenwechsel? Jetzt der Perspektivenwechsel, lustig. Wir sind dort politischer denn je. aber finde ich jetzt cool, weil so habe ich es noch nie angeschaut. Wir haben im Perspektivenwechsel Jobverlust, KI drin, wir haben Wokeness drin, wir haben eben so ein bisschen Gender-Themen. Politisch sind wir noch nie gewesen. Eben, wir verstehen uns nicht als Satiriker. Wir sind Clowns in erster Linie. Eben, ich will nicht exklusiv arbeiten, ich will aber auch nicht elitär arbeiten. Wir wollen die Leute bespielen. Jörg Schneider hat mal gesagt, er sei Volkskomiker. Das würde ich gerne auch sein. Wir sind mit unseren Zoom-Meetings, die haben wir erfunden in der Pandemie-Zeit, dort haben wir das erste Mal ein mögliches Instrument, um politisch zu sein. Aber auch dort haben wir immer Plus und Minus, Pro und Contra im Gespräch. So wie bei der Arena, der eine macht das, der andere macht das andere. Aber auf der Bühne haben wir noch nie eine geradeause Politik gehabt. Was wir gemacht haben in einem Stück, ist 6 Minuten und jetzt gehen wir heim. Weil es ist um die Zeit gegangen, die die Leute nicht mehr haben. Das andere Stück, das wir hatten, ist Weltrekord, wo alle haben unbedingt ein Star sein wollten, weil das ist gerade losgegangen mit diesen Castingshows. Und jetzt Perspektivenwechsel hat mit dem, mit unserem Alter zu tun. In meinem Alter wollen alle alles anrühren. Alle werden irgendwie zum Aussteiger. Alle machen einen Kurs und sind nachher Coach. das ist Thema im neuen Stück und hat durchaus politisches Hintergrund. Zum Beispiel finde ich es extrem politisch, Statement, dass wir machen Messerwurfnummern und ich muss anstehen und zwar im Röckli und ich habe das nur ein bisschen verarbeitet, weil es haben wir im Knie 2020 tatsächlich. Sie hat zum Vater gebettet und hat nachher müssen herstehen und ein 4-jähriger Sohn, der zuschaut, wie der Vater auf Mutter rührt und zwar täglich 3-mal und das haben wir verarbeitet in dem neuen Stück und wenn der Urs ansteht, sagt er, er geht einen Knieschoner holen. Weil er hat so Angst vor dem Herrenstehen und nachher kommt er in einer Rüstung. Und das geht dann für ihn. Aber mit der Rüstung kann er anstehen, dann hat er keine Angst mehr. Und das finde ich ein rechtes Statement, wenn ich mir überlege, wie viele Frauen in den letzten Hunderten von Jahren bei so einer Messerwurfnummer hergestanden sind. Das muss man sich mal überlegen. Das ist brutal. Das kann man heute nicht mehr machen. Das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäss. Aber es wird, ist jetzt, glaube ich, gerade wieder eine Armbrustnummer im Zirkus Knie. Ich meine, hallo, wir haben 2026. Und seit letzter Woche Freitag ist Premiere gsi im Arm. Das machst du doch einfach nicht. Ich weiss nicht. Aber das ist meine Haltung. Für jemand anderes finde ich das cool.
Die letzte Frage wiederhole ich noch kurz. Die Zeit wird immer schnelllebiger. Du hast vorher gesagt, es braucht irgendwie 4 Jahre von der ersten Idee, bis das dann auf die Bühne kommt. Wie könnt ihr sicherstellen, dass die Idee, die vor 4 Jahren entstanden ist, heute auf der Bühne überhaupt noch funktioniert?
Das ist eben glücklicherweise, weil wir nicht tagespolitisch arbeiten. Wir arbeiten an den langen Themen. Und eben darum machen wir ja Tryout. Also gewisse Sachen gehen heim während diesen 20 Shows, bis wir dann wirklich das Stück haben. Wir sind extrem gut im Fortrühren. Also da geht alles fort. Also was nicht funktioniert, ist weg. Aber was nicht funktioniert, ist wieder in dem Kübel. Und weil wir ja mittlerweile wissen, wenn es jetzt nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es in 10 Jahren. Also zum Beispiel haben wir eine Tattoo-Nummer gemacht vor 20 Jahren. Weil das hat gerade angefangen mit dem, dass man jetzt ein Tattoo muss haben. Und ich habe mir eins gewünscht am Urs, aber selber wollte ich keins machen. Aber ich habe einfach gefunden, ja, nein, was muss ich ein Tattoo haben? Aber ich möchte, dass er eins hat, weil sonst gehören wir zu denen, die keins haben. Und auf dieser Basis ist das die Nummer. Und die Nummer hat eine unglaubliche Hypeness entwickelt. Weil das hat erst gerade losgestartet. Heute sind ja alle voll mit Tattoos. Und die ist ein Evergreen. Das Ding läuft und läuft. Die Nummer wird, ist über Millionen Klicks. Es ist unglaublich, wie die immer noch präsent ist, während dem andere nicht gehen. Eine Handynummer. Wir haben mal Handynummer gemacht mit einem Nasentüchelpäckchen. Es hat noch nie alles Handy gehabt, hat nicht funktioniert. Dann plötzlich hat sie angefangen zu funktionieren, dann ist sie durch die Decke und jetzt ist sie uralt. Die Nummer hat ein Zeitwerk von höchstens 4 Jahren, weil das so schnell nicht mehr lustig war, weil alle haben etwas gemacht mit dem Handy. Aber das Tattoo ist ein Evergreen. Einfach, weil sie es nicht mehr wegbringen.
Apropos Shows, ihr seid ja aktuell unterwegs. Gibt es da überhaupt noch Chance, dass ich sagen kann, okay, ich will das auch mal live sehen, dort hat es noch Tickets?
Ja, das muss ich euch jetzt da einzeln ins Ohr flüstern, weil eben, es gibt keine Medien mehr, die das präsentieren. Wir haben letztes Jahr eine Medienmitteilung herausgegeben. Wir haben den Deutschen Ehrenpreis gewonnen, also von Deutschland eine Ehrung bekommen, eine ganz grosse. Ich bin eigentlich die erste Frau, die das bekommen hat. Vorher hat es nur der Emil geholt und der Dimitri als Schweizer. Und wir haben das neue Stück. Ja. Aber es hat niemand darüber berichtet. Das ist das Problem. Nein, und wir sind so erfolgreich wie noch nie. Wir sind im Moment fast auf 1,5 Jahre ausverkauft. Ich habe ein neues Problem. Also wir müssen ständig Zusatzshows machen. Und jetzt hat zum Beispiel das Schauspielhaus wieder gefragt. Das heisst, das kommen jetzt wieder 2 Shows Anfang Juni. Wenn ihr etwa in 10 Tagen geht, bei uns auf der Homepage schauen, sind die Shows aufgeschaltet, gibt es wieder etwa 1600 Tickets für, glaube ich, 5. oder 6. Juni. Schauspiel aus Zürich. Die anderen Shows, wir haben einen Flyer aufgelegt, die sind eben meistens schon ausverkauft für bis und mit November 27.
Danke vielmals, Nadja, bist du da gewesen und für die spannenden Einblicke auch danke für mal Ihnen für die Aufmerksamkeit. Du gehst natürlich nicht mit leeren Händen heim. Ich übergebe dir nachher gerade noch etwas. Und Sie alle hoffe ich bald können bei uns wieder zu begrüssen.
Leuengebrüll. Der Tag aus dem Landgasthof Leuenwittikon. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.